Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Um genau 14.46 Uhr heulten in ganz Japan die Sirenen zum Gedenken an die Opfer von Fukushima. Um genau diese Uhrzeit begann vor 10 Jahren die Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Supergau. Tausende fielen dem Atomunfall zum Opfer, Zehntausende verloren ihre Heimat und die Folgen sind noch heute gewaltig. Japan trauerte also heute um die Opfer, wir berichten gleich. Im Zentrum aber steht heute wieder die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Nachricht des Tages kam heute aus Amsterdam, die Europäische Zulassungsbehörde EMA hat dort ihren Sitz und die gab heute grünes Licht für die Zulassung des Impfstoffs des US-Herstellers Johnson & Johnson. Denn den Vorteil hat, sich im normalen Kühlschrank zu halten und bei dem es nur einer Spritze bedarf, um einen hohen Schutz zu erwirken. In Deutschland wird vor diesem Hintergrund heftig darüber debattiert, wann die Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen werden sollten und was das für die festgelegte Impfreihenfolge bedeutet. Dazu gleich mehr. Die Union hat mit einem weiteren Fall von fragwürdigen Geschäften zu tun. Diesmal geht es um die Beziehungen eines Bundestagsabgeordneten zu Aserbaidschan. Und Bundestrainer Joachim Löw erklärt seine Motive, nach der EM in diesem Jahr Schluss zu machen.
Dann bin ich eben auch zu dem Entschluss zu kommen, dass es für mich persönlich jetzt nach dem Sommer und nach dieser EM auch der richtige Zeitpunkt ist, eben auch den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben.
Soweit Joachim Löw. Der Hintergrund anschließend trägt den Titel Mehr Bio im Einkaufskorb, wie sich Konsum auf Klima und Umwelt auswirkt. Spätestens ab dem 19. April sollen die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte anfangen, in ihren Praxen zu impfen und damit der Impfkampagne weiteren Schwung zu geben. Die einen halten das für zu ambitioniert, weil gar nicht so viel Impfstoff verfügbar sei. Die anderen plädieren dafür, früher zu starten. Fest steht, dass die Priorisierung, auf die sich der Deutsche Ethikrat, die Ständige Impfkommission und die Wissenschaftsorganisation Leopoldina geeinigt hatten, zunehmend in Frage steht. Jürgen König.
Die dritte Corona-Welle habe schon begonnen, sagte Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, vor Journalisten in Genf. Entsprechend sei die Impfkampagne ein Wettlauf gegen das mutierende Virus. Doch eben diese Impfkampagne kommt in Deutschland auch weiterhin nur schleppend voran, da Impfstoffe nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Die vorhandenen Impfstoffe werden zunächst prioritär an die Impfzentren der Länder gehen, hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern gestern beschlossen. Erst im April sollen die Hausärzte schrittweise eingebunden werden. Warum erst so spät? Fragte Ulrich Weigelt, der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, im Deutschlandfunk.
Ich kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen und ich kann auch nicht verstehen, dass man sozusagen jetzt das Volk im Lockdown hält, anstatt zu impfen, um irgendwelche Impfzentren weiter zu bedienen, die am Anfang sicher notwendig waren, aber andere Erfahrungen zeigen, dass wenn wir in den Praxen impfen, wir schneller und besser, effizienter und auch für patientengerechter impfen können. Und bei uns würde auch nicht passieren, dass wir jetzt 4 Millionen Impfdosen auf Lager liegen haben.
Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, verteidigte heute im ZDF die derzeitige Bevorzugung der Impfzentren.
Die Impfzentren haben den größten Durchsatz, dort geht es am schnellsten. Man schafft an einem Tag viel mehr Personen, als wenn man das über Arztpraxen macht. Deswegen war das der erste Weg. Und sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, sollen die Arztpraxen auch dazukommen.
In der heute von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündeten Neufassung der Impfverordnung wird der Impfstoff von AstraZeneca nun für alle Altersgruppen empfohlen. Bisherige Altersbeschränkungen fallen weg. Und die neu gefasste Impfordnung sieht eine höhere Flexibilität bei der Reihenfolge der Impfungen vor. Bundesländer mit Hotspots an Grenzgebieten können dort jetzt die gesamte Bevölkerung impfen. Genau das hat Michael Kretschmer etwa im sächsischen Vogtland vor.
Das Vogtland ist eine Region, was in den vergangenen Monaten eine ganz niedrige Inzidenz hatte. Und dann ändert sich etwas, nämlich der Eintrag aus Tschechien, aus dieser Hochmutationsregion mit einer Inzidenz von weit über 1000. Und unsere Einschätzung, auch meine, ist, wir werden dort nicht erfolgreich sein mit den bisherigen Regeln. Wir brauchen dort eine Brandmauer. Und die muss darin bestehen, dass die gesamte Bevölkerung geimpft wird. Ansonsten haben wir einen Eintrag in das gesamte Land nach Deutschland. Dort muss schnell gehandelt werden.
Die Ständige Impfkommission hat ihre Beratungen zu Änderungen bei der Impfpriorisierung noch nicht abgeschlossen. Stünden bald weitere Impfstoffe zur Verfügung, könne die Priorisierungsfrage an Gewicht verlieren, sagte die stellvertretende Kommissionsvorsitzende Sabine Wicker heute im Deutschlandfunk und sprach sich dabei auch für die Anwendung des russischen Impfstoffs Sputnik V aus, wenn er denn in der EU zugelassen wird.
Wenn man sich die Studiendaten anguckt, die mittlerweile publiziert sind, handelt es sich bei dem Impfstoff Sputnik V oder Sputnik 5 um ein vielversprechendes Konzept, was ja auf der Grundlage von zwei unterschiedlichen Adenoviren basiert. Also und wenn er zugelassen ist, sollte er selbstverständlich auch in Deutschland verimpft werden, keine Frage.
Der Bericht war das von Jürgen König. Drei Impfstoffe sind in der Europäischen Union also bereits zugelassen und das in weniger als einem Jahr nach Beginn der Pandemie. Von heute an kommt ein weiterer dazu, der des amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson. Die EU-Kommission hat das Mittel zugelassen, nachdem die EMA jetzt grünes Licht gegeben hat, und zwar für die Anwendung bei Erwachsenen. Paul Vorreiter.
Es ist der vierte in der EU zugelassene Impfstoff. Die Wirksamkeit liegt laut EMA bei etwa 67%. Bei einer schweren Erkrankung schütze das Präparat noch besser, ebenso ältere Patienten, und es schlägt auch bei Mutationen an. Der Hersteller will den Impfstoff, der nur einmal gespritzt werden muss, ab kommendem Monat liefern. Erste 55 Millionen Dosen sind der EU bis Ende Juni zugesagt. Probleme bei den Ausgangsstoffen könnten aber zu Verzögerungen führen. Das Vakzin wird in den Niederlanden hergestellt und in den USA verkaufsfertig gemacht. Der vorherige US-Präsident Trump hatte verfügt, dass zunächst US-Amerikaner den Impfstoff erhalten sollen. Davon hat sich Nachfolger Biden bislang nicht distanziert. Die EU fürchtet daher, den Impfstoff nicht zu bekommen. Kopf einer zuständigen Taskforce ist Binnenmarktkommissar Breton, der den freien Fluss des Impfstoffs nach Europa sicherstellen will und dazu mit seinem amerikanischen Counterpart spricht. Lediglich, dass die Verhandlungen liefen, bestätigte Kommissionssprecher Mamère, ohne ein mögliches Ergebnis zu nennen. Unterdessen meldete die Behörde, dass die EU trotz Impfstoffmangel den Export von mehr als 34 Millionen Dosen genehmigt habe. Mit allein 9 Millionen Dosen profitierte am meisten das Vereinigte Königreich. Das lässt den Schluss zu, dass die Exporte aus der EU zur fortgeschrittenen britischen Impfkampagne beitrugen. Lediglich eine Lieferung von 250.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes aus Italien nach Australien wurde blockiert. Den Transportkontrollmechanismus hat die EU-Kommission heute bis Ende Juni verlängert. Demnach müssen es sich Pharmakonzerne, die mit der EU Lieferverträge geschlossen haben, genehmigen lassen, wenn sie bestimmte Drittstaaten beliefern wollen. Unterdessen prüft die EMA nach einem Todesfall in Dänemark, ob der AstraZeneca-Impfstoff ein Blutgerinnsel hervorruft. Dänemark, Norwegen und Italien hatten die Impfung mit dem Präparat vorsichtshalber vorübergehend ausgesetzt.
Die Affäre um die angenommenen Provisionszahlungen in fünfstelliger Höhe hat die CDU und die CSU ins Mark getroffen, wenige Tage vor wichtigen Landtagswahlen am Sonntag und vor der Bundestagswahl im September. Die Führungen von Partei und Fraktion versuchen derzeit alles, um sich von den Abgeordneten Nüßlein und Löbel zu distanzieren. Allerdings hat es die Union jetzt mit einem weiteren Fall zu tun. Diesmal geht es um einen Abgeordneten aus Sachsen namens Marc Hauptmann, der anrüchige Beziehungen zum Regime in Aserbaidschan unterhalten soll. Er legte am Nachmittag sein Mandat nieder, weist aber Korruptionsvorwürfe zurück. Mehr dazu von Panayotis Gavrilis.
Es ist der dritte Bundestagsabgeordnete der Union, der innerhalb weniger Tage Konsequenzen zieht. Der Thüringer CDU-Politiker Marc Hauptmann legt sein Mandat nieder. Er möchte einen grundsätzlichen und konsequenten Schlussstrich ziehen, so Hauptmann gegenüber der Welt. Ihm wird vorgeworfen, sich politisch für das autokratisch regierte Aserbaidschan eingesetzt zu haben und im Gegenzug finanziell davon profitiert zu haben. Die Anfeindungen gegenüber meiner Person sind zu groß geworden. Ich möchte meine Familie schützen und weiter. Es gebe bewusste Falschdarstellungen, Verkürzungen und Verzerrung von Fakten, so Hauptmann. Nach Spiegelinformationen soll Fraktionschef Ralf Brinkhaus mehrmals mit Hauptmann gesprochen haben und ihm empfohlen haben, auf sein Mandat zu verzichten. Eine Anfrage des Deutschlandfunks ließ Hauptmann unbeantwortet, etwa ob er beabsichtigt, noch einmal für den Bundestag zu kandidieren. Er weist Korruptionsvorwürfe zurück und beteuert, nie Geld von ausländischen Regierungen angenommen zu haben, und es gab nie eine Einflussnahme auf mein politisches Handeln. Als Herausgeber der CDU-Zeitung Südthüringen Kurier hatte er Werbeanzeigen für Tourismusaufenthalte unter anderem in Aserbaidschan schalten lassen. Natürlich könne man darüber streiten, ob das Schalten von diesen Anzeigen politisch klug gewesen sei, erklärt Hauptmann im Weltinterview. Diese Anzeigen hätten jedoch seine politischen Entscheidungen zu keinem Zeitpunkt beeinflusst. Der 36-Jährige bestreitet nicht, eine politische Nähe zu Aserbaidschan zu pflegen. Es sei seine politische Aufgabe gewesen, sich auch um das Thema Außenwirtschaft zu kümmern, begründet Hauptmann sein Engagement für Aserbaidschan, das eher für seine autoritäre Regierung und Korruption bekannt ist, als für die Einhaltung von Menschenrechten. Hauptmann ist dabei keineswegs der einzige Unionsabgeordnete mit Verbindungen nach Baku. Aktuell laufen Ermittlungen gegen die CDU-Abgeordneten Axel Fischer, Karin Strenz und gegen den früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lindner. Der Vorwurf, sie sollen Geld bekommen haben, um beim Europarat im Sinne Aserbaidschans Einfluss zu nehmen. Norman Löckel von der deutschen Sektion der NGO Transparency International erklärt, wie Aserbaidschan vorgeht.
Also Aserbaidschan betreibt einen Lobbyismus, der stark auf Geldzahlungen basiert, also anders als zum Beispiel Russland und China, die ja auch indirektere Kanäle haben.
Aserbaidschan, Maskenaffäre, die Union steht unter Druck. Wobei sich die Fraktions- und Parteiführung zu den Fällen rund um Aserbaidschan kaum äußert, dafür umso mehr zur Maskenaffäre. Diese will Parteichef Armin Laschet anders als Parteifreundin Gitta Connemann nicht mit Kohls Spendenaffäre vergleichen. Das sei absurd, so Laschet. Thorsten Frey, Fraktionsvize der Unionsfraktion im Bundestag, kann nicht ausschließen, dass es noch weitere Fälle von Abgeordneten gibt, die sich mit Maskengeschäften persönlich bereichert haben.
Ich hoffe sehr, dass da niemand weiteres davon betroffen ist. Und wir müssen erstens jetzt alles tun, um vollständige Transparenz herzustellen, die Fälle aufzuklären. Und wenn der Appell an Anstand, Moral und Integrität nicht ausreicht, dann brauchen wir eben auch Regelungen, gegebenenfalls auch gesetzliche Regelungen.
Frey will unter anderem bezahlte Lobbytätigkeiten von Abgeordneten verbieten lassen. Was die interne Aufarbeitung angeht, haben alle Unionsabgeordneten bis morgen 18 Uhr Zeit, per Erklärung zu versichern, dass sie kein Geld erhalten haben im Zusammenhang mit pandemiebezogenen Geschäften. Die Abgeordneten der Landesgruppe Sachsen-Anhalt haben heute bereits erklärt, sie hätten keine finanziellen Leistungen erhalten.
Um exakt 14.46 Uhr heulten in Japan die Sirenen. Diesmal ging es nicht um die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Der Laut erinnerte vielmehr an eine Katastrophe, die sich erst vor 10 Jahren ereignete. Die Atomkatastrophe von Fukushima nämlich. Katrin Erdmann.
Es ist kurz vor 3 am Nachmittag, als das Seebeben vor der japanischen Ostküste losgeht. In den Häusern wackeln die Schränke, Straßenbelag bricht auf. Von Dächern fallen Bruchstücke herab. Menschen bringen sich in Sicherheit. Was sie nicht wissen, das Schlimmste kommt erst noch. Nicht einmal eine halbe Stunde später rollen Tsunami-Flutwellen auf die Pazifikküste zu. Zwar wurde davor gewarnt, doch oft war die Vorhersage für die Höhe der Flutwelle viel zu niedrig angegeben. Mit voller Wucht treffen die Wellen aufs Land. An einigen Stellen sind sie bis zu 18 Meter hoch. Die Japanerin Saeko Kudo lebte damals mit ihrer 80-jährigen Mutter zusammen und erlebte dramatische Momente. Ich sah, wie meine Mutter im Wasser versank. Ich packte sie am Kragen und hob sie hoch. Als ich sie zu fassen bekam, atmete sie nicht mehr. Ich klopfte ihr ins Gesicht. Dann spuckte sie Wasser aus und ich rief ununterbrochen ihren Namen. Auch Machiko Kikuchi überlebt, obwohl sie zunächst nichts von der Warnung mitbekommen hatte und gerade im Auto unterwegs war. Als ich mit meinem Auto weggefegt wurde, dachte ich, das war's jetzt. Das Wasser hatte eine so unglaubliche Kraft und Geschwindigkeit. Sie hat Glück, doch fast 20.000 Menschen schaffen es nicht. Sie ertrinken in den Fluten. Das Wasser reißt Bäume, Häuser, Autos, alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, direkt an der Pazifikküste, fällt der Strom aus. Die Notstromaggregate springen nicht überall an. Die Brennstäbe können nicht mehr gekühlt werden. In einer Telefonkonferenz beschreibt Kraftwerksdirektor Yoshida 3 Tage darauf, was gerade passiert. Ganz schlimm. In Block 3 gibt es gerade eine Wasserstoffexplosion. Das war um 11.01 Uhr. 3 Reaktorblöcke werden später in Flammen stehen. Radioaktivität tritt aus. 160.000 Menschen müssen insgesamt ihre Häuser verlassen. Es kommt zu 3 Kernschmelzen. Erst 3 Wochen später tritt der damalige Chef des Atomkraftbetreibers TEPCO Katsumata vor die Presse. Er wolle sich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass sein Unternehmen vielen Menschen und der Gesellschaft so viel Leid zugefügt habe, sagt er. Vor Gericht wird er später auf nicht schuldig plädieren und freigesprochen werden. In dem havarierten Kraftwerk Fukushima Daiichi hat längst der Rückbau begonnen. Doch er geht viel langsamer voran als erwartet und wird bis zu 40 Jahre dauern.
Nach der Atomkatastrophe 2011 entschied die Bundesregierung, die Verlängerung der Laufzeiten bei den heimischen Atomkraftwerken wieder rückgängig zu machen und bis 2023 komplett aus der Atomenergie auszusteigen. Bis heute steht Deutschland mit dem Atomausstieg international aber relativ alleine da. Ann-Kathrin Büsker über die Debatte in Deutschland.
Das Wort Renaissance steht im Raum, 10 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima. Die Kernenergie, sie scheint einigen als Heilsbringer im Kampf gegen den Klimawandel. Bill Gates machte sich zuletzt dafür stark, auch US-Präsident Joe Biden will, um CO2 zu reduzieren, auf neue Reaktortypen setzen. In Deutschland sprechen sich bislang nur wenige aktiv dafür aus, etwa die AfD in Form des Fraktionsvizes Live-Erik Holm heute Morgen im ZDF.
Wenn es wirklich so ist, wie die Grüne sagen, wie Fridays for Future es sagen, dass wir 5 vor 12 sind, was das Klima angeht, den Klimawandel, der dann nicht mehr zurückzuschrauben wäre, dann gibt es nur eine Technologie, die dieses Problem wirksam beheben kann, das ist die Kernenergie.
Spricht man die Grüne Claudia Roth, eine Frontkämpferin der Anti-AKW-Bewegung, auf eine Rückkehr zur Atomkraft aus Klimaschutzgründen an, ist ihre Antwort eindeutig.
Man kann den Teufel nicht mit dem Belzebub austreiben.
Und auch Norbert Röttgen, der vor 10 Jahren als CDU-Umweltminister den Atomausstieg mitgestaltete, zeigte sich heute Morgen im Deutschlandfunk überzeugt, diese Technologie hat keine Zukunft.
Erstmal ist der Bau eines Kernkraftwerkes natürlich mit einer enormen, enormen Menge Produktion von Schwefeldioxid verbunden. Es bleiben die Schwächen, nämlich die ungeklärte Entsorgungsfrage. Es bleibt die Fehleranfälligkeit, die Unfallanfälligkeit, die übrigens, wenn sie eintritt, wäre man dankbar, wenn sie mit Milliarden Euro abzugleichen wäre. Es geht dann um Leben und viel größere Schäden, die eintreten.
Hohe Sicherheitsstandards machen den Neubau von etablierten Kraftwerken teuer und damit auch den Strom. Neubauten in Großbritannien und Finnland verzögern sich seit Jahren. Auch Konzepte wie kleine modulare Reaktoren sind aus Sicht von SPD-Umweltministerin Svenja Schulze keine Option.
Technisch sind diese Konzepte alter Wein in neuen Schläuchen und beruhen auf Ansätzen, die bereits vor Jahrzehnten entwickelt wurden, sich aber in der Praxis aufgrund gravierender und ungelöster Probleme nicht durchsetzen konnten.
Um den Atomausstieg zu vollenden, muss aus ihrer Sicht der Ausbau der Erneuerbaren massiv vorangetrieben werden. Diese deckten im vergangenen Jahr zwar bereits 45% des Strombedarfs in Deutschland, 11% des Bedarfs werden jedoch durch Atomkraftwerke gedeckt, die bis Ende kommenden Jahres abgeschaltet werden. Hinzu kommt der Ausstieg aus der Kohle.
Wir müssen doppelt so schnell sein. Das Ausbauziel 65%, was wir heute haben, das reicht nicht. Wir müssen mindestens 100 Terawattstunden noch drauflegen. Das heißt, doppelt so ambitioniert sein, wie wir heute sind.
Schulze will sich außerdem dafür stark machen, die Atomfabriken in Deutschland zu schließen, also die Urananreicherungsanlage in Gronau sowie die Brennelementefabrik in Lingen, die nach dem deutschen Ausstieg ausschließlich für Kraftwerke im Ausland produzieren würden.
Unser Atomausstieg ist nicht mit der Produktion von Brennstoff und Brennelementen für Atomanlagen im Ausland vereinbar.
Eine Schließung war im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart, in dieser Legislaturperiode aber nicht durchgesetzt worden. Sie wird aus Schulzes Sicht rechtssicher nur über Entschädigungen machbar sein. Über die Höhe der Entschädigungszahlungen für die Abschaltung der Kraftwerke hatten sich Bundesregierung und Betreiberfirmen in der vergangenen Woche geeinigt. Der Staat zahlt hier 2,4 Milliarden Euro.
Es ist ein neuer Mechanismus, der garantieren soll, dass die Mitgliedsländer der Europäischen Union rechtsstaatliche Standards einhalten, die sogenannte Rechtsstaatsklausel. Die Exekutiven von Polen und Ungarn aber wollen sich nicht hineinregieren lassen und klagten jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof. Stefan Überbach.
Die Wahlrechtsänderung sieht vor, dass alle Kandidaten für die Parlamentswahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion künftig von einem neuen Ausschuss zunächst auf ihre Tauglichkeit geprüft werden. Auch das Peking-treue Wahlkomitee bekommt mehr Einfluss und wird neben der Regierungschefin oder dem Regierungschef künftig auch einige Abgeordnete selbst wählen. Bei seiner Jahrespressekonferenz nach Abschluss des Volkskongresses machte Regierungschef Li Keqiang noch einmal deutlich, worum es Peking geht. Immer sicherstellen, dass Patrioten Hongkong verwalten und das System ein Land, zwei Systeme stabil bleibt. Wer als Patriot gilt und wer nicht, das dürfte wohl in Zukunft von der Kommunistischen Partei Chinas abhängen und vom Peking-treuen Regierungslager in Hongkong. Und obwohl das Hongkonger Parlament auf 90 Sitze aufgestockt wird, ist es künftig praktisch ausgeschlossen, dass die Opposition die Besetzung der Regierungsspitze oder die Wahlergebnisse beeinflussen kann. Schon im Vorfeld waren die Änderungen von den USA, der Europäischen Union und Hongkonger Demokratieaktivisten scharf kritisiert worden.
Sie haben es gehört, das war nicht der Bericht von Stefan Überbach, sondern von Ruth Kirchner über den Volkskongress in Peking, der die Änderung des Wahlrechts für Hongkong gebilligt hat. Zu unserem nächsten Thema, nicht per Videoschalte, sondern in persona, ist Außenminister Heiko Maas heute nach Paris gereist zu einem Treffen des sogenannten Kleeblatt-Formats. Das besteht aus den Außenministern Frankreichs, Deutschlands, Jordaniens und Ägyptens. Thema der Nahostkonflikt. Hier könnte es mit dem Regierungswechsel in den USA neue Perspektiven geben. Mehr dazu von Christiane Kess aus Paris.
Es sind kleine Schritte, aber die Hoffnung war bei diesem Treffen dennoch zu spüren. Auch wenn klar ist, dass vor den anstehenden Wahlen in Israel und in den palästinensischen Gebieten kaum beide Konfliktparteien an einem Tisch sitzen werden. Der deutsche Außenminister Heiko Maas erinnerte an das, was seit der Gründung des sogenannten Kleeblatts vor gut einem Jahr passiert ist. Die Runde der Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Jordanien und Ägypten wurde am Rande der damaligen Münchner Sicherheitskonferenz ins Leben gerufen. Donald Trump war amerikanischer Präsident und Israel wollte das Westjordanland annektieren. Das zu verhindern, war das Hauptziel der Amtskollegen.
Mittlerweile sind die Pläne vom Tisch. Es gibt die Normalisierungsvereinbarung zwischen Israel und arabischen Staaten. Und das ist eine positive Entwicklung. Und dazu haben wir auch beitragen wollen.
Alle Augen richten sich nun nach Washington. Die neue US-Administration ist für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. Das gebe Hoffnung, so Maas. Von einem Fenster für konkrete, pragmatische, vertrauensbildende Schritte ist jetzt die Rede. Die Erwartungen, die dabei in ein neues transatlantisches Verhältnis gesetzt werden, sieht Heiko Maas nicht im Widerspruch zu einer größeren europäischen Souveränität, für die Frankreich immer wieder wirbt.
Wir sagen immer, dass die europäische Souveränität eine Voraussetzung ist für ein aktiveres transatlantisches Verhältnis. Und genau das kann man an diesem Beispiel, wie ich finde, sehr schön sehen. Wir haben in dem letzten Jahr darauf hingewirkt, dass der Nahostfriedensprozess auf der Tagesordnung gehalten wird, dass auch wenn keine Gespräche und keine Kontakte zwischen Israelis und Palästinensern stattgefunden haben, wir mit beiden Seiten gesprochen haben, auch ohne dass sie an einem Tisch gewesen sind. Und das ist eine wichtige Rolle, die dieses Format hat und auch weiterhin haben wird.
Alle vier Gesprächspartner betonten, wie wichtig ihnen das Ziel ist, durch Verhandlungen und im Rahmen des internationalen Rechts zu zwei Staaten als Lösung des Konfliktes zu kommen. Ägyptens Außenminister Sameh Shoukry warnte, dies sei entscheidend für die Stabilität der Region und auch die Europas. Zu möglichen Gesprächsansätzen erklärte Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian:
Nous avons observé ces derniers mois quelques signes encourageants.
Wir haben in den letzten Monaten einige ermutigende Signale beobachtet. Das betrifft die Wiederaufnahme der Koordination von Finanz- und Sicherheitsfragen zwischen den palästinensischen Behörden und Israel. Das betrifft auch die Einleitung eines guten Managements der Gesundheitskrise. Das Ziel unserer Gruppe aus europäischen und arabischen Staaten ist es, sich auf diese positiven Elemente zu stützen und weiterzugehen. Dass sich das Kleeblatt aus arabischen und europäischen Staaten zusammensetzt, nannte Heiko Maas eine besondere Qualität. Es ging in den Gesprächen aber auch darum, wie dieses Format genutzt werden kann für größere Runden wie das Nahostquartett. Dem gehören die Vereinigten Staaten, Russland, die Europäische Union und die Vereinten Nationen an.
Im vergangenen September, da tauchten sie auf bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Offenbar rechtsextreme Chatgruppen. Polizeibeamte schickten sich gegenseitig Bilder und Hymnen aus der NS-Zeit oder rassistische Collagen zu. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte als Konsequenz einen Sonderbeauftragten zur Aufklärung rechtsextremer Bestrebungen in der Polizei bestellt. Am Nachmittag präsentierte er selbst im Innenausschuss des Landtags ein erstes Lagebild. Unsere Korrespondentin Vivian Leue war dabei. Frau Leue, wie groß ist das Problem aus Sicht des Ministers? Was sind die Erkenntnisse?
Ja, nach Einschätzung des NRW-Innenministers Herbert Reul ist das Problem durchaus da, aber doch nicht so groß wie anfänglich befürchtet. Also ich nenne mal ein paar Zahlen aus diesem Lagebild. Der Bericht, der bezieht sich auf 4 Jahre von 2017 bis jetzt Ende 2020. und es gab 186 Verdachtsfälle, also rechtsextremistische Äußerungen, digital oder auch analog, aber auch, Sie haben es gerade genannt, das Versenden von Bildern oder Teilnahme an einschlägigen Veranstaltungen. Also 186 dieser Verdachtsfälle gab es und dabei sind es prozentual vor allem Männer, die da aktiv waren und dabei eher die unter 30-Jährigen. Das hat das Lagebild jetzt gezeigt. Strafverfahren, die es durchaus gab, wurden aber größtenteils eingestellt. Dann gibt es ja noch disziplinarrechtliche Möglichkeiten. Da, die sind zum Teil strenger. Hier sind aber noch nicht alle Verfahren beendet. Also letztlich unterm Strich kann man sagen, es gibt die Fälle von rechtsextremem Verhalten innerhalb der Polizei, aber sie sind weniger oder auch tatsächlich weniger schlimm als befürchtet.
Das heißt, aus Sicht des Ministers, es gibt kein strukturelles Problem oder rechtsextremistische Netzwerke innerhalb der Polizei.
Nein, da hat heute auch der Sonderbeauftragte an der Seite des Ministers geredet. Das ist der ehemalige stellvertretende Verfassungsschutzchef hier, Uwe Reichel-Offermann. Der sagte ganz klar, konspirative, rechtsextremistische Netzwerke innerhalb der Polizei, die ja befürchtet worden waren, sind nicht nachweisbar bisher. Also es gibt keine Unterwanderung der Polizei. Nur in wenigen Einzelfällen bestand überhaupt der Verdacht auf Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Organisationen. Ein Fall hat sich da ein bisschen stärker bestätigt. Jetzt nehmen zwar seit vergangenem Herbst die Meldungen zu, seitdem die Chatgruppen in Essen entdeckt wurden, aber die Tendenz bleibt dieselbe. Vielleicht nur kurz am Rande, zu diesen Chatgruppen in Essen gab es dann auch noch einen eigenen Bericht und da zeigt sich schon, dass da sich so eine Art, ich würde es mal nennen, Cluster gebildet hat, also tatsächlich mehrere Polizisten über eine längere Zeit miteinander Menschenfeindliches geäußert haben, antisemitisch, rassistisch, den Nationalsozialismus verherrlicht haben. Und hier zeigt sich schon systemisch, dass zum Beispiel eine mangelnde Fluktuation geherrscht hat. Also Aufstieg fand innerhalb der Gruppe statt. Die Gruppe blieb dadurch so ein bisschen homogen. Die Akteure blieben unter sich. Und da zeigt sich eben, was dann mit mangelnder Führung alles passieren kann.
Ganz kurz zum Schluss noch, was folgt jetzt aus dieser Erkenntnis?
Ein Handlungskonzept bis Oktober. Das Lagebild zeigte ja, ich sagte gerade, männliche Polizisten unter 30. Und jetzt wird geschaut, wie kommt man da ran, wie stärkt man da Demokratieempfinden. Und da soll es jetzt schon nach Ostern losgehen. In 15 Polizeibehörden soll es in einer Art Pilotprojekt so etwas wie Supervision geben. Also auch Gespräche über Alltagssituationen. Und dann wird es aber ein Handlungskonzept bis Oktober geben.
Schönen Dank für diese Informationen, Vivian Leue aus Düsseldorf. 16 Jahre. Jahrelang ist Joachim Löw Bundestrainer bei der deutschen Nationalelf. Am Dienstag gab er bekannt, dass nach der Europameisterschaft im Sommer Schluss sei. Heute stellte er sich erstmals den Kameras dazu und den Fragen der mit ihm verbundenen Journalisten. Philipp Hofmeister.
Es sind Sätze, die ziemlich fremd klingen nach anderthalb Jahrzehnten Amtszeit auf der Bundestrainerbank.
15 Jahre als Bundestrainer sind natürlich eine lange Zeit, heutzutage natürlich geradezu eine Ewigkeit.
Mit diesen Worten beginnt er, der Anfang vom Ende der Ära Löw. Eine Ära, die auch deshalb endet, weil sich der Bundestrainer auf der Zielgeraden dieses dunklen Corona-Winters ein paar schwierigen Fragen gestellt hat.
Wo stehen wir? Wo stehe ich? Was möchte ich? Was habe ich so ein Gefühl für die Zukunft?
Das Gefühl war eindeutig und die Erkenntnis daraus ebenso.
Dass es für mich persönlich jetzt nach dem Sommer und nach dieser EM auch der richtige Zeitpunkt ist, eben auch den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben.
Nachdenklich und aufgeräumt wirkte er, der stets so vital und zeitlos über den Dingen schwebende Bundestrainer. Aber auch ein Stück weit erleichtert. Erleichtert, es aus eigenen Stücken geschafft zu haben, den Weg freizumachen für etwas Neues. Vor allem mit dem langfristigen Blick auf die Heimeuropameisterschaft 2024.
Wenn man ein eigenes Turnier hat im eigenen Land, dann kann das unglaublich viel erzeugen und bewegen und vor allen Dingen auch Erneuerung.
Wen genau die Fans dann zu sehen bekommen, ist noch völlig offen. Klar ist aber, dass Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff ab sofort konkret sondiert. Allerdings ohne Zeitdruck.
Es ist eine sehr wichtige Entscheidung, für den Verband, für Fußball Deutschland, für unsere Fans. Aber es ist keine dringende Entscheidung.
Entschieden ist derzeit nur eins, dass im deutschen Fußball in diesem Sommer eine Ära endet und hoffentlich eine neue beginnt.
Joachim Löw erklärt also seinen Rückzug. Der Bericht war das von Philipp Hofmeister. Und das waren sie, die Informationen am Abend. Ich möchte Ihnen noch die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr vorstellen. Zum Rücktritt des CDU-Abgeordneten Hauptmann aus Thüringen zu 10 Jahre Fukushima. Und Hongkong schließt sich das Tor zur Welt. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend. Musik